Merci vielmals.
Yes, merci. Sehr gut. Vielen Dank, wenn du heute zum ersten Mal da bist und du denkst, wir spinnen, weil wir hier vorher gerade so eine Party gemacht haben. Es ist nicht immer so, he? Aber amix. Wie gesagt, wir haben uns die letzten paar Wochen mit unserem Traum befasst, wo Jesus von Kirche geträumt hat. Und wir haben aufgrund vom Bericht in der Apostelgeschichte Kapitel 2 verschiedene Themen entlang gearbeitet, wie der Traum kann aussehen heute im 21. Jahrhundert von Kirche. Und wenn du das noch nicht gelesen hast oder das Video nochmal schauen willst, aber dort hat es so ein Plakat beim Ausgang, kannst du es nochmal durchlesen. Und wir haben davon geredet, dass wir eine Kirche sein wollen, die leidenschaftlich ist. Weil wir verstanden haben, dass Gott selber ein leidenschaftlicher Gott ist. Wir haben davon geträumt, dass wir eine Kirche sein können, die offen ist, weil wir verstanden haben, dass Gott offen zu uns war. Wir haben davon geredet, dass wir eine Kirche sein wollen, wo die Kultur von der Ehre und nicht vom Fingerzeigen gelebt wird, weil Gott uns geehrt hat. Wir haben von einer Kirche geträumt, letzte Woche, wo eine Kirche sein kann, wo Menschen Jesus begegnen dürfen. Vor zwei Wochen haben wir von Manu gehört, dass wir eine Kirche sein wollen, die voller Erwartung ans Wirken vom Heiligen Geist ist. Und heute möchte ich, wie gesagt, die Serie «Unser Traum» abschließen und auf ein geistliches Prinzip aufmerksam machen. Wo wir müssen verstehen, wo wir müssen kennen und müssen verstehen, wenn wir wollen, dass der Traum, den wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, nicht einfach wieder verpufft, so, das war jetzt ein schöner Traum, sondern dass das wie ein Rückgrat hat. Und auch eine Realität kann werden. Und es handelt sich hier dabei um ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht und auch absolut zentral wichtig für dich persönlich ist. Also wenn du jetzt vielleicht hier bist in der Kirche, du bist zum ersten Mal da und du sagst, unser Traum, was für ein Traum, ist mir eigentlich egal, um was es hier bei diesem Traum geht. Ich möchte dir sagen, das ist nicht nur für uns als Kirche ein wichtiges Prinzip, sondern auch für dich persönlich, für deinen persönlichen Glauben. Wenn du willst, dass dein Glaube Bestand hat und eine Reife annimmt und sich weiterentwickelt und entfaltet, dann musst du das Prinzip verstehen. Ich möchte heute über das geistliche Prinzip der Anfechtung reden. Ich weiss, das klingt mega prickelnd, oder? Jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt reden wir über Anfechtung. Aber wenn du in deine göttliche Berufung willst reinkommen, wenn wir als Kirche unseren Traum verwirklichen wollen, dann heisst das, und dann musst du wissen, dass Widerstand dazugehört. Widerstand gehört dazu, weil wir gehen an einen Ort, wo wir noch nicht sind, darum ist es ja ein Traum. Und ich fühle mich ein bisschen verpflichtet, jetzt über das zu reden. Ich weiss, es ist nicht so das Thema, wo ich jetzt denke, oh ja, das möchte ich jetzt unbedingt mal reden. Aber ich fühle mich verpflichtet, über das zu reden, weil wenn du ein Bild hast, wenn du dir erzählt worden ist, dass Christsein bedeutet, alles ist dann easy, alles wird peasy, alles ist super, es gibt kein Problem, es gibt nie eine Herausforderung, dann haben die dir nicht die ganze Wahrheit erzählt. Weil du musst das wissen, weil wenn du das nicht weißt, laufst du bei der ersten, nächsten Herausforderung weg und haust ab, weil du Angst hast. Wir haben einen Traum von einer Kirche, die wächst, wo Gott wirkt. Und ich kann dir garantieren, wenn wir das träumen, kommt Widerstand. Schau, die Frage ist nicht, ob du als Christ je mit Anfechtung zu kämpfen wirst haben. Dein Glaube wird auf den Prüfstand gelegt werden. Das ist dir sogar verheißen als Christ. Das gehört sogar dazu. Jesus sagt eigentlich, das ist mein erster Punkt von meiner Rede, ich habe zwei Punkte. Punkt Nummer eins, Herausforderungen gehören dazu. Und Jesus sagt im Johannes Kapitel 16, Vers 33 eigentlich, in der Welt habt ihr Angst. Man könnte das Wort Angst auch anders übersetzen. Bedrängnis, Druck, Trübsal. In der Welt haben wir die Sachen. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Anfechtungen, Zweifel, Angst, Bewährungsproben, Herausforderungen, Probleme jeglicher Art sind Teil davon, wenn du Jesus nachfolgst. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr, ob du weißt, wie du damit umgehst, ob du verstehst, was es heisst, dass du trotz dieser Angst, wie Jesus sagt, den Mut nicht verlierst. Oder ob du so überrascht wirst von einer Herausforderung und Angst bekommst und wegrennst. Schau, Petrus schreibt einmal zu der Kirche, Petrus, einer der Apostel, schreibt einmal zu einer Kirche, die mit Anfechtungskämpfen hat, mit Verfolgungskämpfen hat, die Widerstand erfährt. Sagt Petrus im 4. Kapitel, im 1. Brief, Vers 12. Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch! Halleluja! Dass ihr damit an den Leiden von Christus teilhabt. Weil er sagt, wenn du an den Leiden von Jesus teilhast, folgst du ihm nach, weil er ist jemand, der gelitten hat, damit er nachher in seine Herrlichkeit kommen kann und aufsteht. Aber verstehst du, wir wollen immer Herrlichkeit, Herrlichkeit, aber den Weg vom Kreuz wollen wir nicht. Den Weg von der Anfechtung wollen wir nicht. Wir wollen immer so die Abkürzung. Und der Petrus sagt, wundert euch nicht, seid nicht überrascht, wenn ihr angefochten werdet. Das gehört zu eurer Berufung dazu als Christen. Man könnte eher sagen, wenn keine Hindernisse, wenn kein Widerstand, wenn nie Probleme auftauchen, wenn uns nie etwas unangenehm, wenn dir nie etwas Schlechtes passiert, wenn nie ein Hindernis dir im Weg steht, dann sollten wir uns wundern. Weil dann machen wir wahrscheinlich etwas falsch. Oder keinen Fortschritt. Oder wir folgen vielleicht etwas anderem noch als dem Jesus. Mir ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil ich sehe viele Christen, und man sieht das durch die ganze Bibel, die bei der ersten Herausforderung Angst bekommen und wegrennen. Aber was, wenn die Herausforderungen zum Teil von Gott gewollt sind, weil er dich aus deiner Komfortzone will herausfordern. Was, wenn Gott dich in ein verheißenes Land, jetzt biblisch gesprochen, ich will das nachher ausführen, was, wenn Gott dich in ein verheißenes Land will einführen und dich in deine Berufung als Christ will einführen? Aber dass das für dich bedeutet, dass du dich dieser Herausforderung, dieser Angst stellst, dieser Sucht, dieser Gewohnheit, diesem Muster. Was ist, wenn es bedeutet, dass du dich deiner Menschenfurcht musst stellen? Verstand mich nicht falsch. Das Problem ist nicht, dass wir Angst haben als Christen. Das ist nicht das Problem. In dieser Welt gibt es genug Grund für Angst. Jesus sagt, in dieser Welt haben wir Angst. Das gehört dazu, ist normal. Das ist nicht das Problem. Aber es wird dann ein Problem, wenn die Angst unser Rot geben wird und wenn wir uns von der Angst steuern lassen, dann wird es ein Problem, weil dann kommen wir nicht in unsere Berufung und ins verheißene Land. Ich behaupte jetzt mal, Angst ist Nummer eins Killer für Christen, dass sie nicht in ihre Berufung hineinkommen. Jesus sagt, dass wir trotz dieser Angst mutig sein sollen. Mut bedeutet nicht, keine Angst mehr zu haben. Mut bedeutet, trotz der Angst mutig zu sein. Und der Titel von meiner Predigt heute lautet Notwendigkeit von Herausforderungen. Mit dem Untertitel, wie wir mit Angst umgehen können. Die Psychologen sagen uns, dass der Mensch, und dir übrigens auch, auf drei verschiedene Arten mit Angst umgehen. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten mit Angst oder Stress. Drei Fs, Fight, Flight or Freeze. Also Kampf, Flucht oder Erstarren. Drei Varianten. Du kannst auch bei Tieren beobachten, wenn sie in die Ecke gedrängt werden. Drängen mal ein wildes Tier in die Ecke. Dann greift es dich entweder an, es flüchtet, wenn es kann, oder es erstarrt. Und das ist gleich bei den Menschen. Es gibt so verschiedene Konflikttypen, oder? Wenn du jemanden angreifst, musst du mal schauen, wie er reagiert. Entweder du dagegen angreifst, er flüchtet oder er erstarrt. Wo in deinem Leben hast du Bereiche, Wo in deinem Leben hast du Bereich, wo du fliehst davor? Wo du flüchtest? Wo, in welchem Bereich bist du wie erstarrt in deinem Leben? Wie eingefroren? Ist es irgendein schwieriges Gespräch, das du führen sollst? Eine Vergebung, die du aussprechen sollst? Ist es eine Versöhnung, die du müsstest initiieren? Vor was hast du Angst? Vor was flüchtest du? Vor was erstarrst du? Ist es eine Ermutigung, die du weitergeben sollst? Ist es irgendwie eine Sünde in deinem Leben, die im Dunkeln ist? Wo du weißt, du sollst die endlich mal ans Licht bringen und jemandem erzählen, weil du merkst, es macht dich unfrei, aber du hast Angst. Du bist erstarrt, das ans Licht zu bringen. Aber du weißt, es wird dich frei machen. Was ist es bei dir? Hast du gewusst, dass Jesus in der Bibel mehr sagt, fürcht dich nicht, als lieb deinen Nächsten? Jesus sagt, so oft fürcht dich nicht. Im ganzen Alten Testament in der Bibel sagt Gott unzählige Mal, ich habe es nicht gezählt, hunderte Mal, fürchtet euch nicht. Angeblich ist es Gott so wichtig, dass wir uns nicht fürchten sollen. Ich meine, Angst haben ist normal, aber ihr versteht, was Jesus gesagt hat. Sich nicht von dieser Angst steuern lassen. Gott ist es wichtig. Wieso? Wieso ist Gott das wichtig? Weil Angst kommt vom Wort Enge. Und Angst schnürt dich ein. Angst nimmt dir die Luft weg. Angst nimmt dir deine Bewegungsfreiheit. Angst lässt dich erstarren. Angst lässt dich flüchten. Angst bremst dich aus. Angst hindert dich daran, in deine Berufung reinzukommen als Christ. Angst hindert dich daran, ins verheißene Land zu kommen. Und wir lesen das im Alten Testament beim Volk Israel. Wie sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden. Und ich fasse die Geschichte jetzt kurz zusammen, weil das ist eine Beispielgeschichte für uns, für unseren Erlösungsweg. Wir lesen dort, dass, vielleicht habt ihr den Film Exodus gesehen, das finde ich Hammer. Wir lesen dort, dass das Volk Israel in Ägypten ist, in der Sklaverei. 400 Jahre sind die versklavt. 400 Jahre! Stell dir das mal vor, dein Großvater, dein Urgroßvater, dein Ururgroßvater, dein Ururgroßvater, alles sind Sklaven gewesen. Und dann greift Gott ein. Nicht, weil es die besonders verdient hätten oder so, sondern einfach aus purem Erbarmen und weil er sie liebt. Oder? Und er befreit sie aus der Gefangenschaft, indem er, sie müssen das Passalamm schlachten oder? Und das Blut an die Türpfosten streichen, dass der Todesengel vorbeigeht und so. Oder? Und dann führt er sie raus aus der Gefangenschaft. Er schickt die 10 Plagen zuerst noch und führt sie raus. Und die Ägypter finden das natürlich nicht cool, verfolgen sie. Und dann kommen sie vor das Rote Meer, vor das Schilfmeer und Gott teilt das Meer. Aus einer ausweglosen Situation. Sie sind gefangen vor dem Meer und die Ägypter kommen und Gott teilt das Meer und sie können durchgehen, oder? Und haben Angst. Das ist, musst du das mal lesen, ist richtig dramatisch beschrieben, oder? Und dann kommen sie raus und die Ägypter kommen hinterher und dann geht das Wasser wieder zu, oder? Und die Ägypter sterben. Und das ist so symbolisch. Für das alte Leben, das hinter dir liegt. Das alte Leben, das vergraben ist unter dem Wasser. Und sie sind jetzt auf der anderen Seite vom Meer. Und es ist alles neu. Sie sind endlich befreit nach 400 Jahren. Endlich sind sie nicht mehr Sklaven. Endlich ist die Vergangenheit hinter ihnen. Und dann führt Gott sie in die Wüste oder zum Berg Sinai und gibt ihnen die 10 Gebote und schließt den Bund mit ihr und sagt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk und so weiter, oder? Und die ganze Geschichte, die ganze Narrative, das ist ein exemplarisches Beispiel für deinen und meinen Weg. Als Christen, für den Weg, den Jesus mit uns macht. Wir müssen das verstehen, weil wir selber sind Sklaven gewesen. Nicht von den Ägyptern, sondern von der Sünde. Wir sind unfrei gewesen, wir sind Gefangene gewesen. Aber Gott hat Mitleid mit uns gehabt. Nicht, weil wir so besonders gut gewesen sind, sondern weil er uns geliebt hat. Und er hat seinen Sohn geschickt, Jesus, der als das wahre Passalam für uns gestorben ist am Kreuz. Und sein Blut befreit uns, wie dort in dieser Nacht, von der Sünde. Okay? Und dann, wie Gott Israeliten durchs Meer geführt hat und sie ihr altes Leben hinter sich haben können lassen. Genauso ist das, was bei dir passiert, bei der Taufe. Du gehst ins Wasser, das Wasser geht über dir zu und du kommst wieder, also Du kommst wieder raus und das alte Leben bleibt hinter dir. Du bist ein neuer Mensch, wenn du tauf bist, oder? Und dann genauso wie die Israeliten das Gesetz bekommen haben am Berg Sinai und Gott seinen Bund geschlossen hat, hat Gott am Pfingsten bei der Ausgießung vom Heiligen Geist sein Gesetz nicht auf zwei Steine in die Tafel geschrieben, sondern auf deine fleischende Herzenstafel. Das Gesetz von der Liebe, dass du willst das machen, was die Essenz vom Gesetz ist. Und seht ihr Parallelen? Es ist wichtig zu verstehen, weil Geschichte endet eben nicht dort bei den Israeliten. Geschichte endet nicht dort. Gott hat sie nicht einfach gerettet, dass sie jetzt ewig in der Wüste können bleiben, weit weg von der Welt und ihn können dort anbeten. Vielleicht ist dann das Bild von Chile vom Glauben. Nein, Gott hat sie fürs verheißene Land gerettet, damit sie dort können ein Licht sein für die Nationen. Man könnte auch sagen, Gott hat sie nicht einfach gerettet, er hat sie auch berufen. Gott hat auch dich nicht einfach nur gerettet, dass du einmal im Himmel landest, möglichst weit weg von dieser Welt. Sondern Gott hat dich berufen, er hat dir einen Auftrag gegeben für die Welt, dass du kannst das Licht in der Welt. Gott hat dir eine Berufung geschenkt. Amen. Ich träume von einer Kirche, die nicht nur aus geretteten Christen besteht, sondern aus berufenen Christen, die in ihrer Berufung auch leben. So viele Christen leben zwar gerettet, aber nicht berufen. Wieso? Wieso ist das so? Ich sage dir warum. Angst. Angst. Und weil sie das Prinzip der Anfechtung nicht verstanden haben. Weil sie das Prinzip der Anfechtung nicht verstanden haben. Weil sie nicht verstehen, dass Widerstand und Hindernis dazugehören. Weil sie nicht verstehen, dass Hindernis und Herausforderungen dazu da sind, dass sie überwunden werden. Weil sie nicht verstehen, dass Gott Herausforderungen zumutet, damit er uns aus der Wüste herausfordert in das verheißene Land. Und genau das war der Grund, wieso die Israeliten nicht ins verheißene Land gehen konnten. Angst. Das war der Grund, sagt uns die Bibel. Wir können ja sagen Unglauben. Aber Angst trifft es präziser. Ich kenne vielleicht die Geschichte, Mose schickt Auskundschafter ins Land Israel, oder bevor, wo sie an der Grenze stehen, zum verheißenen Land. Und er schickt ein paar Spione ins Land und sagt, könnt ihr mal schauen, wie es ist, wie können wir das machen und so, wie können wir da rein. Und dann gehen die Auskundschafter dort in das Land und sehen das und sie sehen, wie fruchtbar das Land ist, wie toll das Land ist. Aber sie sehen auch gleichzeitig, dass es ganz viel Gefahren dort drin hat und Widerstand. Und jetzt schau mal, was die berichten, wenn sie zurückkommen. Ich möchte euch den Text vorlesen. Es ist ein unglaublicher Text. 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 31. Botschafter, die sind spionieren, kommen zurück und sie geben jetzt Bericht. Wir können nicht gegen dieses Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten, das Gerücht, ein Gerücht, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alle Leute, die wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Männer. Und dort haben wir die Riesen gesehen. Die Anakiter stammen von den Riesen ab. Und wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Und so erschienen wir auch ihnen. Jetzt musste das gehen. Da hob die ganze Gemeinde an, laut zu schreien. Und das Volk weinte in jener Nacht. Ich weiß nicht, ich habe das lustig gefunden, als ich das gelesen habe. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Oder hier in der Wüste, wären wir doch gestorben. Warum bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch das Schwert fallen? Unsere Frauen und Kinder werden zur Beute werden. Ist es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen einen Anführer einsetzen und nach Ägypten zurückkehren. Die haben nicht alle das im Schrank. Die wollen wieder zurück.
in Sklaverei, wo sie 400 Jahre drin gewesen sind. Nach all diesen Wundern, die Gott gemacht hat für sie. Nach all diesen unmöglichen Sachen, die Gott ermöglicht hat, hat es mehr teilt, wo sie durchgehen können. Wenn sie wieder zurück, plötzlich im Angesicht von einer Herausforderung, haben sie Angst und sie zweifeln an Gott. Und sie wollen zurück. Sie wollen sich von dieser Herausforderung, von dem Widerstand, von dieser Anfechtung drücken. Sie wollen flüchten. Flight, oder? Und bist du nicht froh? Bist du nicht froh? Das ist mir dann plötzlich so aufgegangen. Bist du nicht froh, dass Gott das Meer einmalig getrennt hat, damit sie nicht die Möglichkeit haben, dort durch wieder zurückzugehen? Aus dieser Perspektive macht die Geschichte irgendwie Sinn. Bist du nicht froh, dass deine Taufe einmalig ist und unwiderruflich? Amen. Bist du nicht froh, dass Gottes Gnade besteht, auch wenn du ins Wanken kommst? Bist du nicht froh, dass sein Ja zu dir stärker ist als dein Nein vielleicht zu ihm? Das ist Gnade, oder? Aber trotzdem, Gott hat so mit dem Volk nicht ins verheißene Land können gehen. Er hat es nicht können. Er hat sie 40 Jahre, hat sie zurück und gesagt, ihr geht da nicht rein, er hat sie 40 Jahre in der Wüste Kreis drehen lassen. 40 Jahre, bis jeder aus dieser Generation gestorben ist, dass er auf die nächste Generation reingehen kann. Und jetzt mache ich schnell eine Klammerbemerkung. Eine pastorale Klammerbemerkung. Etwas ganz Praktisches, was der Text uns lehrt. Etwas ganz Praktisches. Was der Text uns hier lehrt. Was du definitiv machen solltest, wenn du willst, dass über die Leiterschaft schlecht geredet wird, dass Uneinheit entsteht, wenn du willst, dass das Volk Gottes entmutigt wird, sodass es schlussendlich sogar das Vertrauen in den Gott verliert, dass er sie ins verheißene Land bringen kann. Und wenn du willst, dass das Volk Gottes 40 Jahre sich im Kreis dreht in der Wüste, wenn du das alles willst, dann habe ich jetzt einen praktischen Tipp für dich. Wenn du das willst, dann verarbeite deine eigene Sklavenmentalität und deine Angst so, dass du Gerüchte und schlechte Reden in der Kirche und in einer Small Group verbreitest. Wie viel Schaden ist schon durch Gerede hindurch entstanden im ICF? Wie viel? Wie viel Uneinheit? Wie viel sinnlose Wüstenwanderungen haben wir wegen dem schon machen müssen? Angst, Herausforderungen gehören dazu. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, geh zu dieser Person direkt. Es geht nicht darum, dass man alles schön redet, aber red nicht hindurch über diese Person. Das ist Sünde. Und du musst umkehren. Weil du schadest im Reich Gottes und der Kirche in einer fatalen Art und Weise. Okay? Amen? Das war eine Klammerbemerkung. Amen. Das ist ein Gift für jede Kirche. Ein Gift für jede Kirche. Wir verarbeiten unsere Ängste, unsere Sklavenmentalität so, dass wir mit anderen darüber reden. Und dann gibt es ein Grüppel. Und dann irgendwann gibt es eine Einheit und wir kehren im Kreis um in der Wüste. Wir müssen eine Einheit sein. Okay. Also, wieso hat Gott sie nicht ins verheißene Land reinführen? Wieso? Mein Gott, was ist das Problem? Ich meine, du könntest sie ja dort reinbringen. Was ist das Problem, wenn sie Angst haben? Gott, ja, wenn wir Angst haben, könntest du uns ja ins verheißene Land, in unsere Berufung reinführen. Aber schau, Gott hat ungefähr 40 Tage gebraucht, um das Volk Israel aus der Sklaverei in die Wüste zu bringen an den Berg. Sinai, etwa 40 Tage. Aber Gott hat ca. 40 Jahre gebraucht. Ich fange nochmal an. Gott hat ca. 40 Tage gebraucht, um die Ägypter... nochmal. Gott hat ca. 40 Tage gebraucht, um die Israeliten aus Ägypten rauszuführen. So ist richtig. Und er hat etwa 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus den Israeliten rauszubringen. 40 Jahre hat er gebraucht, um ihre Sklavenmentalität, ihre Angstmentalität aus ihren Köpfen rauszubringen. Ist ja logisch, wenn du deinen Grossvater, Urgroßvater, wenn das deine Generation so gemacht hat, die hat die Mentalität. Nur weil du tauf bist und dein Leben hinter dir gelassen hast, heisst das noch nicht, dass du im weisen Land bist. Schau, Gott hat die Israeliten nicht so mit dieser Mentalität ins verheißene Land können bringen, weil, und jetzt kommt der Grund, weil sie mit dieser Sklavenmentalität nicht könnte bestehen für die Herausforderungen, die im verheißenen Land auf sie warten würden. Wir denken immer, im verheißenen Land ist dann alles gut. Aber Gott hat sie nicht dort anbringen mit dieser Mentalität, weil sie so nicht gewappnet gewesen wären für die Herausforderungen, die dann auf sie warten. Und dort drin liegt ein Wort, das du musst verstehen musst, zum Thema Anfechtung und Widerstand und Herausforderungen. Und du willst, dass du in deine Berufung reinkommst. Schau, die Geschichte von Israel ist exemplarisch für unser Leben. Und die Geschichte, die wir hier gehört haben, die wiederholt sich immer und immer wieder in deinem und meinem Leben. Immer wieder. Natürlich, die Taufe nicht, die ist einmalig. Aber sonst, deine Errettung und deine Berufung, das ist immer ein Prozess. Anfechtung ist immer ein Prozess. Es kommt immer und immer und immer wieder. Und die Geschichte soll uns etwas lehren in unserem Leben. Schau, deine Berufung ist ein Prozess, wo immer wieder durch Herausforderungen und Widerstand geprägt wird sein. Weil Gott dich immer und immer wieder in ein neues Land will herausfordern. Und das ist mein Punkt Nummer 2. Herausforderungen sind immer wieder notwendig. Punkt Nummer 1 war, Herausforderungen gehören dazu. Aber Herausforderungen sind auch immer notwendig. Sie braucht es. Und das ist mir letztens so stark aufgefallen, als ich das erste Samuel-Buch gelesen habe in der Bibel. Das ist ein Buch im Alten Testament. Und dort wird die Geschichte von David erzählt. Vom König David, oder? Wie er berufen wird, dass er König wird. Er war ja nicht immer König. Er ist ja nicht in einer Königsfamilie aufgewachsen. Und der junge David wird als Teenager oder so, das junge Bub vom Prophet Samuel gefunden. Und er wird zum König über Israel gesalbt mit Öl. Das ist sozusagen sein Berufungserlebnis, oder? Aber dort ist er noch nicht König gewesen. Dort war er ein normaler Hirtenbub, der ein paar Schöfli gehütet hat. Und dort hat seine Berufung stattgefunden. Du wirst mal König von ganz Israel sein. Und der König David, der Hirte David, ist nichts anderes als ein Hirte, der ab und zu, heisst es, oder? Ein Leu oder ein Bär zurückgeschlagen hat, wo sie hat die Herde angegriffen. Und es wird so beschrieben, dass er dem Leuenbär hinten drin ist. Und sie am Bart gepackt hat und so totgeschlagen hat. Steht in der Bibel. Oder? Musst du mal das lesen, das ist hochspannend. Aber ich kenne vielleicht die berühmte Geschichte von David gegen Goliath. Oder? Das ist ja eine von der weltberühmtesten Geschichten. Oder? David gegen Goliath. Und das ist die Geschichte, ich kenne sie, ich möchte sie nicht lesen oder so, nur kurz zusammenfassen. Das ist die Geschichte, wo das Herr von Israel auf der einen Seite vom Tal steht und das Heer von den Philister auf der anderen und die haben es dann Krieg, oder? Wisst ihr, wo das passiert ist? Im verheißenen Land. Im verheißenen Land. Und dann stellen sich die zwei Heer gegenüber und dann tritt der Goliath aus den Philister raus. Oder? Und es heisst, er ist 2,70 Meter oder was. Eine Kampfmaschine seit Jugend und mit einem Panzer oder? Und er fordert, er verhöhnt das Volk Gottes Israel und sagt, ja, ihr seid doch alles. Und er verhöhnt sie, oder? Und er fordert jemanden raus für einen Einzelkampf, für einen stellvertretenden Einzelkampf. Und dann lesen wir im Text, dass tagelang sich niemand getraut hat, gegen den Goliath zu kämpfen. Tagelang sind sie eingefroren gewesen. Erstarrt. Freeze. Sie hatten Angst gehabt, tagelang. Und dann heisst, kommt der David dort an, von weit, und er will seine Brüder, die im Heer sind, etwas zu essen bringen, und er kommt mit Brot und Käse und so, und Milch, und er sieht, er hört das, wie der Goliath so lästert über Gott und herausfordert, und sagt, Goliath, was ist das für ein unbeschnittener Philister da, oder, der da so über Gott lästert? Was ist das und so? Und er erkundigt sich, und sie erzählen es ihm, ja, das ist der Stellvertreterkampf und so. Und dann sagt David etwas Unglaubliches in 1. Samuel 17, 32. Niemand soll seinetwegen den Mut verlieren oder erstarren. Ich werde gegen diesen Philister kämpfen. Und dann kommt der Saul und sagt, hey, du spinnst. Du kannst nicht gegen den kämpfen. Du hast keine Chance gegen den. Du hast das Leben lang gekämpft. Du bist ein junger Bub. Und dann sagt der David, ich weiß, ich kann das nicht, aber Gott kann. Und jetzt dort liegt der Schlüssel für die Angstüberwindung. Nicht, dass wir keine Angst mehr haben. David hat Angst gehabt dort, 100%. Vers 37. Er sagt, dass der Herr, der mich schon aus den Pranken des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, er wird mich auch retten aus der Hand dieses Philisters. Und mir ist das so eingefahren, als ich das gelesen habe. Weil der Leu, der die Schaf angegriffen hat, das war seine erste Anfechtung, seine erste Herausforderung, die er gemeistert hat, mit Gottes Hilfe. Aber das war nicht die Herausforderung, wozu der David berufen worden ist. Die Anfechtung vom Leu war nur die Grundlage für die Nächste. Ich weiss, es ist ein prickelndes Thema. Aber deine Anfechtung, die du jetzt durchgehst, ist nur eine Grundlage für die Nächste. Und versetz dich mal in die Haut von David, oder? In dem Moment, wo er dem Leu gegenübersteht. Stell dir das mal vor. Das ist eine existenzielle Angst. Stand mal einem Leu gegenüber. Was machst du? Fight, flight oder freeze? Sicher nicht fight, oder? Du haust ab, aber das ist wahrscheinlich noch dümmer. Wahrscheinlich musst du dich totstellen, oder? Und für den David muss das wahrscheinlich eine Herausforderung sein. Die Herausforderung von seinem Leben. Die Herausforderung, das hat ihn existenziell alles gekostet. Aber nein. Der Leu war nur eine Herausforderung, um ihn fit zu machen für die Herausforderung des Goliath. Um ihm den Glauben zu schenken und zu stärken für den Goliath. Schau, bei allen Anfechtungen, bei allen Widerstand, bei allen Herausforderungen ist der Schlüssel, dass du den Mut kannst fassen kannst, um dich zu überwinden. Die Erinnerung daran, was Gott bisher schon gemacht hat in deinem Leben. Wenn du dich kannst erinnern an das, wie dich Gott schon mal durchgedreht hat, das gibt dir die Kraft, zu wissen, dass Gott dich, oder zu hoffen zumindest, dass Gott dich auch jetzt nicht im Stich lässt. Und das sagt David, Gott hat mich aus dem Leu, Gott hat mich beim Leu nicht im Stich gelassen, er wird mich auch nicht beim Goliath im Stich lassen. Schau, das, was Mose sagt zum Volk Israel, nachdem sie da murren und motzen und sagen, wir wollen wieder zurück und so, sagt Mose etwas Unglaubliches. 5. Mose 1, 29. Mose sagt zu ihnen, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen. Ganz so, wie er es in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat und in der Wüste, in der du gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie einer sein Kind trägt auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an dem Ort kamt. Schau, deine nächste Herausforderung, was auch immer dein Leu ist, wo vor dir steht, jetzt. Was er immer das für eine Angst ist, was er immer das in dir auslöst. Erinnere dich daran, dass der Grund, wieso du dort stehst, wo du jetzt stehst, sowieso Gottes Gnade gewesen ist. Und du sowieso nicht aus eigener Kraft dort bist, wo du jetzt bist. Und dass er auch jetzt für dich wird sorgen, so wie er damals für dich gesorgt hat. Gott wird für dich kämpfen. In all deiner Anfechtung, in deiner Herausforderung, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. Und plötzlich denken die Israeliten, nachdem sie den Bericht gehört haben, ab jetzt müssen wir alles selber machen. Ab jetzt müssen wir alles selber machen. Gott hat uns dort rausgeholt, okay, aber jetzt müssen wir es selber machen. Ich weiß nicht, von wo die Idee kommt. Wir plötzlich das Gefühl haben, jetzt müssen wir es selber machen. Wo in deinem Leben hat Gott schon mal eingegriffen? Wo in deinem Leben kannst du auf seine Hilfe zurückschauen und sagen, ja, dort hat er mir geholfen. Wenn ich jetzt zurückschaue, das ist eine Übung, die man machen muss. Wenn man vor der Angst steht, wenn man vor der Herausforderung steht, dann hängt uns das ein, nimmt uns die Luft weg. Wir haben keine Bewegung, wir haben keine Perspektive. Aber probier deine Perspektive zu erweitern auf das, was Gott schon gemacht hat. Erinnere dich daran, dass er treu war, dass er dich so weit gebracht hat bis jetzt. Er wird auch jetzt nicht aufhören, weiterzumachen. Schau, jedes Mal, wenn der Dezember langsam kommt, oder, habe ich eine Krise. Jedes Mal, jedes Jahr, weil wir in die Pützen durchhalten gehen. Das schießt mich an. Ich würde lieber daheim bleiben und gamen, ganz ehrlich. Aber es ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Und jedes Mal habe ich Angst. Jedes Mal bin ich erstarrt fast. Und das ist fast lustig, oder? Mit Miriam Ramsay, die im OK ist. Oder? Wir lachen schon jetzt fast. Oder? Dann telefonieren wir und dann hören wir, das hat nicht geklappt, das geht nicht. Und dann lachen wir manchmal schon und denken, ja, das sind wir vor einem Jahr auch schon gesehen. Jedes Mal sind wir kurz davor, das wieder abzusagen. Aber wenn er letztes Jahr und vorletztes Jahr schon geschaut hat, dann wird er auch dieses Jahr schauen. Weil letztes Jahr und vorletztes Jahr haben es sowieso nicht wir gemacht, sondern er. Amen. Schau, ich möchte abschließen. Der Läu von gestern ist die Vorbereitung für einen Goliath für morgen. Aber schau, das Krasse ist, es geht ja noch weiter. Leset mal David seine Geschichte. Der Goliath von morgen. Das ist nur die Vorbereitung für die Anfechtung von übermorgen. Der König Saul will mich umbringen. Es geht noch weiter. Der Saul von übermorgen ist nur die Vorbereitung für die Anfechtung übermorgen. Nämlich der Absalom, der das Königreich an sich will rissen. Und er muss gegen seinen Sohn in den Krieg ziehen. Gott lässt all die Herausforderungen zum Teil zu. Gott lässt die alle zu. Warum? Gott hat all die Herausforderungen für David im Leben zugelassen. Weil er ihn hat fit machen für seine Berufung als König über Israel. Das war seine wirkliche Berufung und Herausforderung. Aber wenn der Läu nicht gesehen wäre, wenn der Goliath nicht gesehen wäre, wenn der Saul nicht gesehen wäre, wäre er nicht bereit gewesen für das, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und du musst das wissen, weil wenn du das nicht weißt, dann gehst du bei jeder Herausforderung, hast du Angst und rennst weg oder du erstarrst. Gang durch. Es ist eine Herausforderung. Der Peter sagt, wundere dich nicht auf diese Herausforderungen. Freue dich sogar. Bitte. Masochistischer Zug, oder? Freu dich drüber. Weil du hast Teil am Leiden von Jesus und nachher kommt die Herrlichkeit. Freu dich daran, weil jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, dass du aus deiner Wüste rausgefordert, rausgelockt, rausgestoßen wirst. Jede Herausforderung ist eine Möglichkeit, dass du besser wirst, dass du einen Schritt weiter kommst, dass du mehr in deine Berufung hineinwachst. Freu dich darüber und verliere die Hoffnung nicht, weil du weißt, Gott hat damals geschaut und er wird auch heute schauen. Amen? Sehr gut. Wir werden jetzt zusammen singen zu dem Gott, der treu ist zu uns. Und wenn du Gebet möchtest, wir haben ein Gebetsteam hinten beim Lift, oder dort hinten auf jeden Fall nicht beim Lift, wir haben so ein Schild. Und wenn du irgendein Anliegen hast, wenn du noch einmal anstehst mit einer Angst oder wenn du irgendwann wie einen Durchbruch möchtest, vielleicht etwas musst loswerden, dann geh dort hinten und äußere deinen Wunsch. Ein Team möchte gerne für dich beten.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.